Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur ersten Regierungspressekonferenz dieser Woche mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Schön, dass Sie da sind. Und wir beginnen an diesem Montag mit einer Ankündigung von Herrn Hebestreit und kommen dann zu Ihren Themen.
Bitte. Genau, nur ein kleiner Service-Hinweis. Wir hatten ja am Freitag angekündigt, dass der Bundeskanzler morgen am Dienstag das diplomatische Korps in Meseberg treffen werde. Das war eine Schönwetter-Variante. Sie gucken raus und sehen, so richtig schön ist es gerade nicht. Und insofern wird es morgen um 14 bis 16 Uhr im Kanzleramt stattfinden, trockenen Hauptes und trockenen Fußes und nicht in Meseberg. Wir bedauern das sehr, aber spart vielleicht dem einen oder anderen auch einen längeren Anreiseweg. Das nur zur Serviceorientierung der Bundesregierung.
Dankeschön. Gibt's unmittelbar dazu Fragen, ohne dass man jetzt das zum Anlass nimmt, alle Themen, die sich möglicherweise in Gesprächen des Bundeskanzlers mit Diplomaten anknüpfen, zu nehmen. Sonst würden wir nämlich jetzt anfangen mit dem Thema Migration und allem, was sich darum rankt, denn da hat es sehr viele Wortmeldungen gegeben. Herr Preuß, bitte.
Ja, eine Frage ans Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium. Sie haben, welchen Stand hat denn die Prüfung der Vorschläge, die jetzt diskutiert werden, also sprich der juristischen Prüfung der Zurückweisung an der Grenze und der anderen Dinge, die in dem Zusammenhang diskutiert werden?
Also wenn ich mich richtig erinnere, hat sich mein Kollege Herr Kall letzte Woche umfangreich dazu geäußert. Wir prüfen nach wie vor. Ich habe keinen neuen Stand jetzt heute mitzuteilen.
Dann geht's gleich weiter. Bitte fangen. Ja, gut, dann. Bitte. Ja.
Holger Schmidt-Denke, RTL. Herr Hebestreit, eine Frage. Was hält denn der Kanzler von der Söderschen Maximalobergrenze von 100.000 Asylanträgen pro Jahr? Deutlich unter 100.000 hat er sich gestern geäußert im Sommerinterview. Und dann wollte ich noch fragen, wie es denn aussieht mit den Zurückweisungen. Kann man sich darauf jetzt einigen? Vielleicht auch eine Frage noch weiter ans BMI. Der Gipfel soll ja morgen, oder das Folgetreffen soll ja morgen stattfinden, morgen Nachmittag. Die Union hat noch nicht signalisiert, ob sie teilnehmen wird oder nicht und macht das ja abhängig von Zusagen der Bundesregierung in Sachen Zurückweisungen. Wie ist denn da jetzt der Stand? Vielleicht können Sie da ein bisschen Aufklärung leisten. Danke.
Ja, wir haben ja sehr zu Ihrem Leidwesen vereinbart, dass wir diese Gespräche vertraulich führen. Insofern sollen sie erstmal vertraulich geführt werden. Es gibt eine Prüfung, die stattfindet mit den Fragen, die Sie und uns alle bewegen. Die ist im vergangenen Dienstag vereinbart worden und soll bis morgen abgeschlossen worden sein. Und im Lichte dieses Prüfergebnisses wird dann entschieden, ob man noch einmal zusammenkommt. Der Bundeskanzler hat gestern im Interview mit einem großen Fernsehsender angekündigt, dass er auch davon ausgeht, dass es ein effektives Grenzmanagement geben wird. Und das ist im Moment der Stand. Und alles Weitere muss sich dann ergeben. Zur Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten habe ich jetzt kein direktes Gespräch mit dem Bundeskanzler geführt. Das schaffe ich aber auch zeitlich nicht, weil die Vorschläge, die Herr Söder immer wieder in die Diskussion bringt, ja oft eine Halbwertszeit haben, die sehr, sehr kurz ist. Ich erinnere mich daran, dass sein Vorgänger Horst Seehofer mal eine Obergrenze von 180.000 oder 200.000 ins Feld geführt hat. Wenn man sich immer weiter überbieten will, muss man das einfach immer geringer machen, inwieweit so etwas erreichbar ist. Und mit welchen Maßnahmen, ob sie dann dem Grundgesetz, dem Europarecht, den internationalen Vereinbarungen, die unser Land eingegangen ist, immer entspricht, das muss sich dann entscheiden. Der Kanzler hat immer wieder darauf verwiesen, dass jeder Einzelne, der Zuständigkeiten hat beim Thema irreguläre Migration, im Kampf dagegen, als am besten beraten ist, auch erstmal den Teil, den er tatsächlich selber beeinflussen kann, zu leisten und dann die Forderungen an andere Ebenen zu stellen.
Aber ganz kurze Nachfrage dazu, genau zu dem Punkt, der Koalitionspartner FDP, also Herr Lindner, hat sich ja geäußert, dass er sich diese Zahl zu eigen machen kann. Also gibt es ja durchaus Fürsprecher auch in der Ampelkoalition zu dieser Obergrenze.
Sie haben ja jetzt gerade gehört, was ich dazu gesagt habe.
Das stimmt.
Dann
und aus dem BMI noch irgendwelche Ergänzungen?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Rinke.
Ja, auch eine Frage zum Thema Asyl, geht ans Innenministerium und ans Außenministerium, denke ich. Es gibt ja den Aspekt, dass man bei stärkeren Zurückweisungen, egal wie das jetzt juristisch ausgeht, sich irgendwie mit den Partnerstaaten abstimmen sollte. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob denn jetzt mittlerweile Gespräche laufen, etwa mit Österreich und der Schweiz, dass man bei stärkeren Zurückweisungen dann auch den Konsens mit den anderen Partnern sucht.
Ich kann dazu höchstens ganz allgemein ausführen, dass wir mit den Nachbarstaaten fortlaufend in Gesprächen sind, auch zum Grenzregime und wie an einzelnen Grenzen vorgegangen wird. Näheres kann ich Ihnen jetzt dazu nicht sagen.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, Frau Kock, es wurde ja darauf hingewiesen, dass seit Oktober bereits Zurückweisungen stattfinden oder stattgefunden haben, in fünfstelliger Zahl. Hat es da eigentlich irgendwelche Probleme mit den österreichischen Behörden gegeben oder anderen Partnern, dass diese Personen dann auch in Anführungszeichen zurückgenommen wurden und nicht die deutsche Grenze überqueren konnten?
Also genau, und das hat Herr Kall letzte Woche ja auch schon gesagt, es gab mehr als 30.000 Zurückweisungen an den deutschen Grenzen durch unsere Binnengrenzkontrollen seit Oktober 2023. Und von Problemen kann ich hier nicht berichten.
Dann Herr König.
Herr Hebelstreit, Sie haben vorhin gesagt, man werde im Lichte des Ergebnisses entscheiden, ob man nochmal zusammenkommt. Also das bezog sich auf die Prüfung, habe ich das richtig verstanden? Und also das würde bedeuten, wenn die Prüfung jetzt zum Ergebnis kommt, dass keine Zurückweisung möglich ist, kommt man nicht zusammen?
Nein, oder? Ich glaube, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Es wird eine Prüfung, ein Ergebnis der Prüfung vorliegen und dann wird diejenigen, die vergangene Woche Dienstag zusammengesessen haben, dieses Prüfergebnis skizziert und daraus entscheidet man dann, ob die größte Oppositionspartei das als eine mögliche Grundlage sieht, um noch einmal zusammenzukommen. So habe ich das verstanden.
Okay, und dann an Frau Kock. Es gab ja 2015, 2016 schon mal eine Prüfung genau dieser Frage. Was war denn das Ergebnis dieser Prüfung damals und was prüfen Sie jetzt genau? Also setzen Sie auf dieser Prüfung damals auf?
Also meiner Erinnerung nach hat sich damals nichts geändert. Ich kann das gerne nochmal in den Akten versuchen nachzuvollziehen. Aber es wird jetzt aktuell geprüft.
Dazu, Herr Steiner.
Ja, nur ganz kurz. Das, was der Kollege ansprach, war ja jetzt die Prüfung von 2015, über die es ja auch die Dokumente gibt, die öffentlich zugänglich sind inzwischen. Seitdem gab es ja diverse EuGH-Urteile. Hat sich in der Substanz, in der Beurteilung im BMI in den vergangenen Jahren irgendetwas an der Einschätzung von 2015 geändert?
Also ich kann das jetzt noch fünfmal wiederholen. Wir prüfen derzeit und Sie werden mich nicht dazu bringen, mich jetzt näher zu äußern zu Details.
Gibt es weitere Fragen dazu? Ah, na gut, kein Mangel, bitte.
Ja, ich muss trotzdem auch nochmal versuchen, denn mir ist noch nicht ganz klar, wenn doch der Bundeskanzler gestern in dem besagten Interview, was Herr Hebelstreit eben angesprochen hat, gesagt hat, dass das schon alles möglich ist und dass die auch schon stattgefunden haben im fünfstelliger Zahl. Was jetzt diese Prüfung beinhaltet, was sozusagen noch darüber hinaus dann für möglich gehalten wird seitens der Union und was das BMI derzeit prüft. Also das habe ich noch nicht verstanden.
Also was die Union für möglich hält, das müssten Sie bitte der Union fragen und nicht mich als Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Vielleicht hilft Ihnen weiter, wenn ich Ihnen sage, aus welchen Gründen diese 30.000 zurückgewiesen wurden. Das ist beispielsweise, wenn jemand keinen Asylantrag stellt oder auch wenn er keine gültigen Papiere hat oder kein Visum für Deutschland.
Genau, und deswegen noch bitte den Zusatz. Es gab die Forderung, dass es ermöglicht werden soll, dass Menschen nur dann diesen Asylantrag stellen können, wenn sie sich auch ausweisen können. Ist das etwas, wo die Bundesregierung erwägt, mitzugehen, dass man das rechtlich ändert, dass Menschen ohne Pass keinen Asylantrag mehr stellen können?
Herr Drewes, das ist ja genau der Teil, wo Ihr Interesse und das von Ihnen oft kritisierte Verhalten innerhalb des politischen Betriebes, dass man zu viel über ungelegte Eier gackert, sich beißen. Also es ist Vertraulichkeit vereinbart worden, es wird geprüft und nach dieser Prüfung wird das zunächst den betreffenden Einheiten mitgeteilt, die danach entscheiden, ob sie das für eine weitere Gesprächsgrundlage halten. Und danach wird es ihnen in ganzer Gänze, Breite und Schönheit mitgeteilt. Andersrum würde jetzt die Bundesregierung, auch wenn ich das ihr Interesse total nachvollziehen kann, die Bundesregierung ja diese Vertraulichkeit brechen. Und das ist ja gerade in einer so wichtigen Frage, die unser Land sehr umtreibt, die auch Menschen aufregt und beschäftigt, wäre das jetzt nicht gut, mit Parolen zu hantieren oder über Äußerungen und Forderungen sich gegenseitig in die Ecke oder in die Enge zu treiben, sondern das ist ja gerade auch das, was durch dieses gemeinsame Treffen vergangene Woche inklusive der größten Oppositionspartei, die ihre Mitarbeit in diesen Fragen ja angeboten hat, jetzt neu ist, dass man versucht, konstruktiv ohne eine Schuldzuweisung immer wieder in eine Richtung zu geben, zu einem Ergebnis zu kommen, das nochmal unseren Bestimmungen des Grundgesetzes, den internationalen Vereinbarungen und auch den europäischen Verträgen gerecht wird. Und da wird alles miteinander geprüft und abgewogen. Und dann muss das danach miteinander politisch besprochen werden, was man für möglich und für nötig hält. Und dann werden Sie informiert. Und bis dahin ist ja nicht mehr lange hin, müssen Sie noch ein bisschen gedulden. Ich weiß, das ist sehr schwer.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Und jetzt kommen Fragen von Herrn Jessen und Herrn Jung, Herrn Rinke und Herrn Hönig.
Frau Kock, ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Schutz der inneren Sicherheit Deutschlands ernsthaft in Gefahr aktuell? Das wäre ja die Voraussetzung dafür, dass man vom Paragraph 72 der AEU eine Notlage erklären und damit Zurückweisung begründen könnte. Ist diese Gefährdung nach Ihrer Kenntnis hochgradig gegeben?
Herr Jessen, ich werde mich nicht näher dazu äußern, zu den laufenden Prüfungen.
Dann entweder an Sie oder auch an Herrn Hebestreit. Österreich hat, es wurde gestern bekannt, kategorisch erklärt, man werde keine an deutschen Grenzen zurückgewiesenen Asylbewerber aufnehmen. Will die Bundesregierung einen derart massiven Konflikt mit einem wichtigen Nachbarn in Kauf nehmen?
Manchmal ist es ja so schwierig, dass man Dinge sagt und in der Hoffnung, dass man Verständnis bekommt, auch seitens von Ihnen, warum man über gewisse Dinge nicht im Vorfeld spekulieren kann, auch wenn diese Spekulationen total spannend sind. Natürlich nimmt die Bundesregierung auch wahr, was in anderen Ländern gesagt und getan wird. Und natürlich bezieht sie auch all das in ihre Erwägungen mit ein. Und ich glaube nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, einzelne Äußerungen oder einzelne Interventionen zu bewerten, sondern das wird alles im Lichte dessen gewogen, was jetzt miteinander besprochen wird. Und Sie können sich sicher sein, dass auch solche Hinweise in diesem Fall, die Sie erwähnt haben, auch einbezogen werden in Entscheidungen, die man trifft.
Herr Jung.
Ja, genau dazu. Wenn Österreich sagt, dass sie keine an deutschen Grenzen abgelehnten Asylbewerber aufnehmen will, das macht doch eh keinen Sinn, wenn uns das BMI am Freitag noch gesagt hat, dass eh keine Menschen aufgrund von Asyl an deutschen Grenzen abgelehnt werden, korrekt? Das ist immer noch der Fall, Frau Kock.
Personen, die einen Asylantrag stellen, haben ein Recht auf Asyl. Zumindest haben sie ein Recht darauf, dass ihr Asylantrag zunächst geprüft wird.
Ja, und Sie hatten uns ja gesagt, dass das nicht stattfindet. Und Herr Hebestreit, weil Sie das in ähnlicher Weise gerade gesagt haben, dass es Vorschläge gibt. Herr Scholz hatte gesagt, dass die sich alle im Rahmen der europäischen Gesetze, der internationalen Verträge und unseres Grundgesetzes bewegen. Dass die AfD populistische Forderungen aufstellt und teilweise illegale Sachen fordert, ist ja nichts Neues. Aber wundert sich der Kanzler, dass das mittlerweile auch von etablierten sogenannten Mitteparteien kommt?
Da ich nicht weiß, worauf Sie anspielen, kann ich da auch nicht mich ernsthaft zu einlassen. Grundsätzlich habe ich das, glaube ich, auch vor einer Woche hier zu diesem Zeitpunkt oder vor 2 Wochen gesagt. 2 Wochen ist es schon her. 2 Wochen. Dass man immer gut beraten ist, in all seinen Vorschlägen die deutsche Verfassung und andere wichtige internationale Vereinbarungen zu berücksichtigen. Und alle, die vernünftig sind, tun das auch.
Herr Hönig und dann Herr Rinke.
Herr, ja, eine Sachfrage an Frau Kock. Also diese Prüfung umfasst auch Gespräche mit Ländern wie Österreich zum Beispiel oder Griechenland, wenn dort ein Flüchtling einen Status hat und dann nach Deutschland kommt. Also sprechen Sie mit diesen Ländern, impliziert das auch die Prüfung? Also das eine ist ja, ob es möglicherweise juristisch möglich wäre und das andere, ob es praktisch möglich wäre überhaupt.
Also Herr Hönicke, Hebestreit hat das ja gerade sehr ausführlich dargelegt. Es waren letzte Woche vertrauliche Gespräche. Wir führen das auch sofort und wir werden uns zu den einzelnen Details dieser Gespräche nicht äußern. Und dazu gehört auch, was im Einzelnen besprochen wurde und was im Einzelnen jetzt geprüft wird.
Gut, dann noch eine Frage an Herrn Hebestreit. Wie wichtig wäre denn aus Sicht des Kanzlers grundsätzlich eine Einigung mit der Union in dieser Frage?
Nee, im Grundsatz zeigt es sich ja schon, dass die Bundesregierung die Gespräche zu Gesprächen auch mit der größten Oppositionspartei, mit Vertretern und Vertretern der sogenannten A- und B-Länder, die ja auch wichtig sind und auch wichtige Kompetenzen in diesem Feld haben, dazu eingeladen hat. Und jetzt versucht man das möglichst gemeinsam hinzukriegen, aber den Rahmen haben wir jetzt mehrfach beschrieben. Und jetzt muss man sehen, ob man da an dieser Stelle in dieser wichtigen Frage zusammenkommt. Und alles Weitere wird sich in den nächsten Tagen erweisen. Davon gehe ich fest aus.
Herr Rinke.
Ich hätte ganz gerne eine Frage an das Justizministerium gestellt, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, findet die Prüfung ja zwischen beiden Häusern statt, Innen- und Justizministerium. Und da die FDP ja eine dezidiert andere oder klare Haltung hat, was passieren sollte, hätte ich ganz gerne gewusst, wie der Justizminister diese Prüfung beurteilt. Also ist er da offener, dass es zu stärkeren Zurückweisungen kommen kann?
Es wird Sie jetzt wenig überraschen, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich Ihnen auch nichts anderes sagen kann als meine Kollegin vom Innenministerium und Hebestreit. Die Prüfungen dauern da an und auch ich werde mich da jetzt nicht in zu Details auslassen.
Können Sie uns zumindest sagen, wann diese Prüfung abgeschlossen ist?
Ich kann da auch
nicht. Also wird das heute Abend sein, weil der Hebestreit ja auf den Dienstag verwiesen hat, dann müsste ja logischerweise das vor dem Dienstag stattfinden.
Mein Gefühl ist, wir können uns hinreißen lassen zu dem Ausdruck bald.
Im Spätsommer.
So, gibt's weitere Fragen noch? Noch eine, bitte.
Ja, tatsächlich nur nochmal, was das Einladungsmanagement angeht. Es gibt die Kritik der Kommunen heute, dass die nicht mit am Tisch sitzen und dann nicht Teil dieser Gespräche sind. Wie kam es dazu, dass man die da außen vor hält?
Gut, das ist immer eine Frage, wie man so einen Einladungskreis oder einen Kreis setzt. Hier war nun die Idee, dass die Bundesregierung sich mit Opposition zusammensetzt und Vertretern der Bundesländer. Damit sind die Kommunen mittelbar zumindest über die Ländervertreter auch beteiligt. Inwieweit man dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal in Gespräche mit Kommunen und Städten geht, wird sich zeigen.
Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. So ist die föderale Ordnung in Deutschland, dass auf Bundesebene und dann die Länder, die Städte und Gemeinde vertreten durch die Länder ihre Dinge wahrnehmen. Es gibt keinen direkten Kontakt zwischen der Bundesebene und der kommunalen Ebene in der Regel. Also das ist, muss man Herrn Sager vielleicht noch mal erläutern, kurz vor Amtsende.
Gut, dann wechseln wir das Thema. Und es gab Fragen zum Thema Ukraine, die würde ich jetzt mal aufrufen. Dann bitte.
Genau, Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Auch bezugnehmend auf das ZDF-Interview des Kanzlers gestern. Darin hat er sich ja für Friedensgespräche mit der Ukraine ausgesprochen, an denen auch Russland teilnehmen sollen. Können Sie noch mal sagen, ob es da konkrete diplomatische Initiativen gibt, die geplant sind, oder vielleicht sogar ein Telefonat des Kanzlers mit Herrn Putin? Genau, danke.
Es gibt einen Friedensprozess, der läuft relativ lange schon, ist angestoßen worden vom ukrainischen Präsidenten Zelensky. Es hat im vergangenen Frühsommer, im Juni, in Bürgenstock in der Schweiz eine erste große Konferenz mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeben. Und da wurde vereinbart, dass man in einer Folgekonferenz diesen Prozess fortsetzen will. Und es war allgemeine Gefühl, Erkenntnis, Konsens, dass ein solches weiteres Treffen unter Berücksichtigung auch Russlands stattfinden sollte und soll. Und darüber, diese Bestrebungen laufen jetzt. Ich kann Ihnen noch kein Datum nennen, das wäre jetzt, glaube ich, übereilt. Aber klar ist, dass wir die Situation überall in der Welt haben, dass eigentlich überall das Gefühl ist, dieser Krieg muss möglichst bald enden. Da ist die Ukraine sehr bestrebt darin. Und nochmal zur Erklärung, der russische Präsident könnte jederzeit von heute auf morgen diesen Krieg sofort beenden. Es ist ein Angriffskrieg, den er auf erbarmungslose Art und Weise führt, seit 2,5 Jahren unter hohem Blutzoll und inzwischen auch riesigen, gigantischen Kosten, die für sein Land, aber natürlich auch für die Ukraine und für den gesamten Westen, der der Ukraine beisteht, da bereitet sind. Und klar ist auch, dass es geht um einen gerechten Frieden, es geht nicht um einen Diktatfrieden, sondern dass man diesen Prozess auch seitens des globalen Südens anstrengt und fordert auch seitens aller anderen Beteiligten. Und es wird Zeit, da voranzukommen. Aber auch da wieder, deshalb habe ich das mit dem gerechten Frieden gesagt, es geht nicht darum, dass die Ukraine eine weiße Fahne hissen muss und sagen kann, wir ergeben uns, sondern es ist klar, dass das jetzt eine Situation ist, in der beide Seiten prüfen müssen, wie sie weiter miteinander umgehen wollen.
Dazu Herr Berndt.
Der Kanzler sprach von jetzt sei der Zeitpunkt für neue Friedensgespräche. Was genau ist mit dem jetzt gemeint? Manch einer unterstellt ihm da in der Nähe zu den Landtagswahlen oder innerparteilichen Grund. Und welche Rolle könnte denn Deutschland konkret in diesen Gesprächen führen?
Erstmal, die Gespräche würden, wenn überhaupt, zwischen Russland und der Ukraine zu führen sein. Und alle anderen Beteiligten können dann unterstützend eine Rolle spielen. Ich habe ja gesagt, dass das ein Prozess ist, der schon länger läuft. Der läuft auch, es hat vorbereitende Treffen auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater gegeben. Ich glaube, 4 an der Zahl in den letzten 12-14 Monaten. Das war unter anderem in Jenin, es war in in Jeddah, es war in auf Malta, in Valletta und noch zu 2 anderen Treffen, einer in Kopenhagen und das 4. fällt mir jetzt auch noch gleich ein, haben die sich zusammengesetzt und dann wurde Birkenstock in der Schweiz als erstes Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs annonciert und man hat gesagt, da wird es Folgetreffen auch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs geben und um ihre freundlich verpackte Unterstellung zurückzuweisen. Jetzt heißt natürlich, wir sind in einem ständigen Austausch mit der Ukraine und auch mit der amerikanischen Seite, mit unseren europäischen Partnern. Der Bundeskanzler hat am Freitag zuletzt Herrn Zelensky getroffen und sich darüber intensiv mit und auch über andere Fragen mit ihm ausgetauscht. Er hat den französischen Präsidenten gesprochen. Und insoweit ist das ein kontinuierlicher Prozess, der jetzt auch weiter vorangetrieben werden muss. Aber es ist jetzt nicht so weit, dass man, es gab ja auch noch die Frage, ob es jetzt ein Telefonat bevorstünde des Bundeskanzlers mit Herrn Putin. Da bleibt das alte Saying, nothing about Ukraine without Ukraine. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die auf heldenhafte Weise seit mehr als 2,5 Jahren dem Aggressor trotzen. Das sind diejenigen, die da im Fahrersitz sitzen, auch bei diesen Gesprächen. Und gleichzeitig ist es so, welche Rolle kann Deutschland dabei spielen? Als zweitstärkster, auch militärischer, finanzieller Unterstützer der Ukraine nach den USA ist es natürlich, dass auch im Zuge von Sicherheitsgarantien, auch im Zuge von Unterstützungsleistungen und Ähnlichem die internationale Gemeinschaft und auch Deutschland dort einen wichtigen Part spielen kann. Aber all das muss sich dann in Gesprächen zeigen. Und nochmal, es kann kein Diktatfrieden sein. Und es geht auch nicht darum, der russischen Seite eine Atempause in Anführungszeichen zu bescheren, so wie das schon einmal der Fall gewesen ist, um dann Kräfte zu sammeln und in einem nächsten Schritt die Attacken auf die Ukraine weiter fortzusetzen.
Dann ist Herr Preuß dran. Moment.
Herr Hebestreit, der Kanzler hat ja wiederholt gesagt, eine Voraussetzung für Frieden in der Ukraine ist, dass Russland seine Truppen zurückzieht. Gilt diese Aussage weiterhin unverändert und inwiefern ist das Voraussetzungen für Friedensgespräche mit Russland?
Ich glaube, er hat immer gesagt, dass Russland Truppen zurückzieht. Also, dass es nicht darum gehen kann, im Prinzip ein Einfrieren des aktuellen Frontgeschehens nachträglich zu rechtfertigen oder staatlich zu sanktionieren, sondern dass es darum geht, eine Lösung zu finden, die sowohl für die Ukrainerin, also vor allem nicht sowohl die für die Ukrainerin gangbar ist. Darüber kann die Ukraine nur befinden. Aber klar ist, dass man kann nicht, während heftig gekämpft wird und erbarmungslos weiter sowohl die Energieinfrastruktur als auch Ukrainerinnen und Ukrainer, das sind ja alles Zivilistinnen und Zivilisten, die mit den Raketenangriffen und Ähnlichem in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn das geradezu weiterläuft.
Dann wäre Herr Tofik Nia dran, dann Herr Jessen.
Herr Hebestreit, Sie haben gerade gesagt, dass ein Telefonat mit Putin nicht auf der Agenda steht. Aber wäre der Bundeskanzler grundsätzlich bereit zu einem Gespräch, zu einem Telefongespräch mit Herrn Putin, um auszuloten, wie ernst es Moskau mit Frieden mit der Ukraine meint?
Ohne dass ich das in diesen direkten Kontext stellen will, kann ich darauf verweisen, dass der Bundeskanzler immer wieder darauf verwiesen hat, dass er auch nach Kriegsbeginn immer wieder mit Herrn Putin telefoniert hat und dies auch in Zukunft tun werde. Es ist jetzt das letzte Gespräch, war, glaube ich, Dezember 22, also schon eine geraume Zeit her. Jetzt ist es im Augenblick nicht so, dass es mangelt an russischen Wortbeiträgen zu dieser Frage und all das, was man aus dem Kreml und auch von Wladimir Putin hört, sind doch eher Äußerungen, die einen nicht den Eindruck entstehen lassen, dass man da sehr bereit sei, konstruktiv in Friedensverhandlungen zu gehen. Gleichwohl, wenn es zu einem Zeitpunkt, wenn der Bundeskanzler es zu einem Zeitpunkt für sinnvoll erachtet, hat er auch keinerlei Scheu, ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten zu führen. Allerdings wäre ich da im Augenblick zurückhaltend, was die Erwartungen an ein solches Gespräch angehen. Müssten wir dann abwarten.
Herr Jessen. Ihre Zurückweisung, dass es keinen Diktatfrieden geben dürfe, beinhaltet ja auch, dass die Ukraine sozusagen Handlungsspielraum für einen, wie Sie sagen, gerechten Frieden haben muss. Der Begriff des Jetzt, den der Kanzler eingeführt hat, beinhaltet der die Einschätzung, dass für das reale Kräfteverhältnis Troops on the ground and in the air es in absehbarer Zeit keine Perspektive gibt, dass die Situation, die Möglichkeiten der Ukraine sich signifikant verbessern würden?
Ich glaube, es verbietet sich Spekulationen über den weiteren Kriegsverlauf hier anzustellen. Grundsätzlich ist es so, dass wir ein vergleichsweise stabiles Kriegsgeschehen seit vielen Monaten beobachten. Da gab es die eine Ausnahme, dass das Gebiet um Kursk herum, wo die ukrainischen Streitkräfte einen überraschenden Erfolg feiern konnten, wenn man es so nimmt. Und gleichzeitig geht es unvermindert und mit großer Härte im Donbass setzen sich die Gefechte fort. Aber massive Grenzverschiebungen oder Frontverschiebungen sind seit einigen Monaten nicht zu beobachten. Nein.
Die Nachfrage, Präsident Zelensky erweckt manchmal den Eindruck, als gäbe es in Wahrheit keine ernsthaften diplomatischen und sei es hinter den Kulissen Verhandlungen, Bemühungen um einen Friedensprozess. Teilen Sie diesen Eindruck oder ist aus dem, was Sie sagen, eigentlich zu schließen, dass tatsächlich solche Formen und sei es im Hintergrund stattfinden, auch von Deutschland befördert?
Ich bin nicht sicher, ob ich diesen Eindruck, den Sie Herrn Zelensky untergeschoben haben, ob ich den teilen würde oder ob mir das schon mal begegnet ist, weil wir reden hier über einen Prozess, der maßgeblich von der ukrainischen Seite, dem Leiter der Präsidialbürokratie, Herrn Yarmak, und Präsident Zelensky befördert wird. Und insofern glaube ich, das sind keine Geheimnisse, die hinter dem Rücken oder ganz verborgen erledigt werden. Und wir sind auch relativ freigebig. Immer wieder haben wir darüber gesprochen. Und auch Birkenstock ist ja etwas, was eine große Öffentlichkeit erreicht hat. Aber auch die Vortreffen der nationalen Sicherheitsberater sind jetzt nicht in geheimen Hinterzimmern und unter Ausschluss jeglicher Kenntnis der Öffentlichkeit vollzogen worden. Insofern kann ich Ihre Unterstellung oder Ihre Mutmaßung kann ich dann nicht bestätigen. Und ich würde auch davor warnen, jetzt von Geheimgesprächen oder geheimen Kanälen oder schon weit fortgeschrittenen Friedensvorbereitungen zu sprechen. Soweit sind wir nicht, nein.
Wir wechseln das Thema und Frau, neue Themen auch, neues Themenanmeldung. Frau Plasencia hat eine Frage zu Venezuela.
Ja, Herr Wagner, ich wollte Sie fragen nach einer Stellungnahme zu der Ausreise von Edmundo González Urrutia, der venezolanische Oppositionskandidat, nach Spanien. Gibt es eine Reaktion?
Die gibt es. Das ist natürlich erstmal ein herber Rückschlag für die Demokratie in Venezuela. Wir haben uns da gestern auch ja schon eingelassen, es sollte in einer Demokratie niemand, keine Politikerin, kein Politiker gezwungen sein, sich ins Asyl zu flüchten. Insofern sind unsere Forderungen da sehr klar. Wir fordern die venezolanischen Behörden weiter dazu auf, ein Ende des gewaltsamen Vorgehens an der Opposition und die Rechte der demokratischen Teilhabe zu wiederherzustellen.
Gab es vielleicht einen Antrag in Deutschland von Herrn González Urrutia?
Darüber möchte ich hier nicht spekulieren. Sie haben ja die Berichte gesehen, wo sich Herr González jetzt aufhält. Insofern ist das, glaube ich, eine Frage, die man an Spanien richten müsste. Aber nochmal, ich glaube, allgemein zu dem ganzen Vorgang ist es schon ein sehr herber Rückschlag für die Demokratie in Venezuela.
Spanien sagt, es werde sich für Dialog und Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition einsetzen. Könnte sich das Deutschland auch vorstellen?
Naja, wir haben ja immer wieder betont, es braucht jetzt erstmal die Veröffentlichung der Wahlergebnisse in Venezuela, die man überprüfbar und unabhängig sich anschauen muss. Das muss ja die Voraussetzung sein dafür, wie der demokratische Prozess in Venezuela weitergeht.
Ausnahmsweise noch eine Frage.
Entschuldigung, letzte Frage vielleicht an Herrn Hebestreit. Hält Deutschland Venezuela für eine Diktatur?
Ich bin da immer sehr vorsichtig, sowas freihändig von dieser Stelle aus zu diagnostizieren oder zu kundzutun. Und insofern würde ich einfach auf das, was wir ja vielfach zum Thema Venezuela und auch zum dortigen Wahlprozess gesagt haben, darauf verweisen. Und dann ergibt sich vielleicht ein bisschen die Antwort daraus selber.
Dann ist Herr Steiner dran. Als nächster dann wieder mit einem anderen Thema. Herr Rinke, Herr Jung haben noch Themen angemeldet.
Genau. Es gab in den vergangenen Tagen wieder vermehrt Berichte über Drohnensichtungen, unter anderem rund um Brunsbüttel, um das LNG-Terminal, wenn ich es richtig verstanden habe, oder um den Kempan. Da würde ich gerne vom BMI wissen, ich glaube, es ist das Zuständige, aber vielleicht auch das BMVG, wie der aktuelle Aufklärungsstand ist, was für Vorfälle das denn gewesen sind. Und es gibt aus Reihen der Privatwirtschaft die Forderung, die Drohnenbekämpfung privat zu gestatten, was ihr bislang versagt sei. Da würde ich gerne wissen, was die Bundesregierung davon hält.
Also wenn ich das richtig weiß, jetzt so aus dem Stand, dann ist die Gemengelage bei Drohnensichtungen auch über militärischen Anlagen vielfältig. Das ist eben zum Teil die Bundeswehr selber, das Militär selber. Es ist zum Teil das Land, die Polizeien des Landes. Und je nachdem kann das auch uns betreffen, insbesondere wenn es um mögliche ausländische Einflussnahme gibt. Zu den konkreten Fällen hier jetzt kann ich mich im Moment nicht äußern. Sie wissen ja, wir haben uns dazu hier auch schon geäußert. Das sind zum Teil dann oder ich denke insgesamt laufende Ermittlungen und dazu äußern wir uns hier nie. Zu den privat organisierte Drohnenabwehr bin ich skeptisch. Ich kann mich da gerne schlau machen und Ihnen das nachreichen.
Hat der Müller da was zu ergänzen zu dem Thema?
Ja, wir... Mikrofon?
So, jetzt habe ich das.
Danke. Wie gerade zum Teil richtig angesprochen wurde, der Schutz ziviler Infrastruktur obliegt ausschließlich den Landessicherheitsbehörden und den Landesbehörden und den Betreibern. Das heißt, die Bundeswehr hatte keine Finger mit im Spiel, wo wir uns einbringen können. Das ist bei Brunsbüttel geschehen. Das wissen Sie, dass wir zur Vervollständigung des Luftlagebildes beitragen, indem wir zum Beispiel Radarbilder zur Verfügung stellen, die aber dann noch ausgewertet werden müssen von der zivilen Seite. Das sind einfach rechtliche Schritte, die dahinter stehen. Für unsere eigenen Liegenschaften ist es so, dass wir natürlich über unsere eigenen Liegenschaften, auf unseren Liegenschaften eigene Verantwortung haben, die auch nachkommen durch eigene Systeme. Sobald wir aber jetzt schon an die Grenze kommen, wo der Kasernenzaun ist und draußen, ist auch hier eine Zusammenarbeit mit den zivilen Behörden unabdingbar. Und das erfolgt vor Ort mit den Landesbehörden, mit den Polizeibehörden, mit den Strafverfolgungsbehörden. Da gibt es oftmals Koordinierungsgruppen, die sich dann um die Hotspots auch kümmern, gemeinsam.
Eine Verständnisnachfrage dazu, Herr Müller. Das heißt, wenn eine Drohne jenseits des Kasernenzaunes fliegt, dürfte die Bundeswehr sie in dem Fall noch nicht mal runterholen?
Wenn eine Drohne außerhalb des Kasernenzauns fliegt und keine unmittelbare Bedrohung direkt absehbar ist, haben wir uns mit den zivilen Behörden, die für diesen Bereich sind, abzustimmen und diese müssen dann handeln.
Herr Rinke.
Ja, die Frage schließt eigentlich genau da an, Herr Müller. Es hat jetzt Berichte gegeben, dass ja nicht nur Deutschland betroffen war, sondern dass es mutmaßliche russische Drohnen über Litauen und Rumänien gegeben hat. Sicherheitsdienste sagen, das sind Tests. Flüge, die die Russen da machen, weil sie sehen wollen, was eigentlich die westlichen Länder machen, ob sie in der Lage sind, Drohnen abzuschießen, so wie Sie das gerade beschrieben haben, scheint es ja sehr schwierig zu sein. Deswegen die Frage, wären Sie dafür oder wäre Ihr Ministerium dafür, dass man die Kompetenzen ausweitet, damit die Bundeswehr bei der Abwehr von Drohnen größere Zuständigkeiten hat?
Den Zusammenhang verstehe ich nicht ganz mit den Vorfällen, die gegebenenfalls stattgefunden haben in den beiden Bundesnationen. Für den Schutz der jeweiligen Luftraume sind die Bundesnationen zuständig und die bewerten sicherlich auch die Lage im Bündnis mit den Partnern und mit der NATO. Das ist immer grundsätzlich zu diesen beiden Vorfällen.
Ja, ist und klar. Ich will ja auch nicht wissen, was Sie da drüben machen würden in Rumänien und Lettland oder Litauen, sondern hier in Deutschland. Ob Sie dafür wären, dass hier in Deutschland die Kompetenzen der Bundeswehr ausgeweitet werden?
Also die Kompetenzen der Bundeswehr sind ganz klar gegeben bei der Landes- und Bundesverteidigung. Externe Sicherheit, alles was intern passiert, wie gerade dargestellt, obliegt den Behörden des Inneren und der Länder erstmal. Und wenn es darüber hinaus Diskussionsbedarf gibt, dann kann man darüber sicherlich reden. Aber aktuell sehe ich die Kompetenzen ganz klar gegeben. Und wir mit unserer Teilnahme am NATO Integrated Air and Missile Defense System tun unseren Beitrag zum Schutz des Luftraums über Deutschland und über dem Bündnisgebiet.
Herr Jung und dann Herr Lange.
Ja, Thema Nahost. Ich probiere es mal bei Herrn Wagner. Der kanadische UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Herr Fakhri, hat in seinem neuen Bericht Israel vorgeworfen, eine Aushungerungskampagne in Gaza zu betreiben, also die Menschen mit Vorsatz der Hungersnot auszusetzen. Was sagen Sie zu diesem Bericht und passen diese Erkenntnisse zu den Erkenntnissen der Bundesregierung?
Ich kenne den Bericht tatsächlich jetzt nicht, deshalb kann ich mich jetzt auch nicht direkt auf ihn berufen, aber ich gehe dem gerne nochmal nach. Ich kann aber natürlich grundsätzlich nochmal sagen, das wird Sie jetzt aber wenig überraschen, dass wir natürlich wahnsinnig besorgt sind über die Lage in Gaza und deshalb uns ja auch dafür einsetzen, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Das schließt ja ausdrücklich auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln ein. Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass die Außenministerin letzte Woche auch in Jordanien war. Da haben wir auch nochmal gesprochen über den jordanisch-deutschen Hilfskorridor, wo wir ja Jordanien dabei unterstützen, sozusagen einen permanenten Fluss an Hilfs-LKWs nach Gaza auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das sind mittlerweile 120 LKWs pro Woche, es sollen aber über 350 werden. Und das tun wir natürlich auch an anderen Ecken in unserer Unterstützung für internationale Organisationen, für internationale Nichtregierungsorganisationen, die dabei zu unterstützen, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bekommen. Und ein wichtiger Aspekt dessen ist natürlich auch unser Kontakt zu der israelischen Regierung, die ja dann ein ganz wichtiger Akteur ist, weil man wird nur die humanitäre Hilfe substanziell reinbekommen, wenn eben Grenzübergänge offen sind, wenn dort schnell abgewickelt wird und wenn sichergestellt wird, dass die Hilfe dann auch in Gaza verteilt werden kann.
Ich frage jetzt nach Aushungern und Hungerstod, weil der Kanzler hat ja neben Herrn Netanyahu gestanden und hat das ja selbst eingebracht. Darum dachte ich, dass Sie auch eigene Erkenntnisse haben zum Thema Starvation. Das ist ja auch ein Kriegsverbrechen. Kommt dann, jetzt konkret gefragt, Israel seinen internationalen Verpflichtungen in Sachen Nahrung nach? Sie hatten ja mal uns immer wieder Zahlen genannt im Frühjahr, wie viel Tonnen gerade reinkommen und wie viel eigentlich reinkommen müssten. Und gerade jetzt nach der IGH-Entscheidung im Frühjahr, wo der IGH ja nochmal gesagt hat, Israel muss das zulassen, kommen Sie diesen Verpflichtungen nach?
Also ich habe keine aktuellen Zahlen, die ich Ihnen jetzt leider hier darbieten kann, aber es ist ganz klar, und da gebe ich Ihnen recht, es gibt klare internationale Verpflichtungen, die ergeben sich aus dem Völkerrecht, an die Israel sich halten muss. Die gelten für die israelische Armee bei ihrem Vorgehen in Gaza. Und deshalb tun wir ja das, was ich gerade dargelegt habe, dafür zu sorgen, dass noch mehr humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Ich glaube, wir brauchen hier gar nicht drum rumreden. Die Lage in Gaza ist katastrophal. Da muss wesentlich mehr getan werden. Und dahingehend setzen wir unser ganzes Gewicht ein, da Fortschritte zu erzielen.
Jessen.
Weil Sie eben die Reise der Außenministerin nach Jordanien erwähnt haben, es war ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, als bei der gemeinsamen öffentlichen Erklärung dann der jordanische Außenminister sehr ausführlich und sehr tiefgreifend Deutschland kritisiert hat und direkt die Außenministerin adressiert hat. Er sagte, die Unterstützung der israelischen Regierung würde Deutschlands Ansehen in der Welt schwächen und würde auch die Sicherheitslage Israels schwächen. Und er forderte dann im Folgenden Deutschland auf, diese Regierung zu sanktionieren. Das war, wie gesagt, ein ungewöhnlich deutlicher Vorgang. War der Außenminister vorab bekannt, dass es eine solche scharfe öffentliche Kritik geben würde?
Naja, Herr Jessen, ich nehme an, Sie kennen den Inhalt dieser Pressekonferenz vor allen Dingen aus den Videos, die Sie dazu gesehen haben. Ich war tatsächlich im Raum und habe auch die Gänze der Ausführungen des jordanischen Außenministers, der ein sehr enger Partner von uns ist, gelauscht. Er hat auch gesagt, er hat auch Deutschland gedankt für die tiefe Partnerschaft und die enge Kooperation, die wir in diesem Konflikt haben. Aber vollkommen zu Recht, glaube ich, ist es Ausdruck einer großen Frustration, dass es nicht vorangeht, dass man nicht vorankommt. Ich glaube, das spielt sowohl an auf die humanitäre Lage in Gaza vor Ort. Ich glaube, das hat auch damit zu tun mit den jüngsten Entwicklungen im Westjordanland, die ja sehr besorgniserregend sind. Und dem hat er dort Ausdruck gegeben. Aber ich kann Ihnen auch versichern, dass die Abstimmung und die Koordination mit Außenminister Safadi sehr eng ist. Wir da eng zusammenarbeiten. Und im Übrigen, glaube ich, muss man schon auch nochmal unterstreichen, dass es nach wie vor so ist, dass es über 100 Geiseln in Gaza gibt, die Hamas, die eine Terrororganisation ist, festhält und deren Leben bedroht ist. Insofern war ja ein wichtiger Aspekt der Reise der Außenministerin da letzte Woche auch zu schauen, wie wir jetzt schnellstmöglich gewährleisten können, dass diese Geiseln freikommen und welcher Weg dahin zielführend ist.
Sie haben natürlich...
Noch eine Nachfrage. Dann hat der Jung noch eine Nachfrage dazu und dann würde ich gerne das Thema wechseln.
Ja.
Okay. Moment, jetzt gab es da noch eine Nachfrage.
Ja, natürlich, es gab eine Nachfrage. Deswegen fragen wir, weil wir nicht das Privileg der völlig uneingeschränkten Informationen über den Ablauf der gesamten PK haben, im Gegensatz zu Ihnen. Nochmal... ist das, was der Außenminister dann aber tatsächlich forderte von Deutschland, nämlich diese israelische Regierung unter Netanyahu und rechtsradikalen Bündnispartnern zu sanktionieren, wird das in irgendeiner Weise von der Bundesregierung aufgenommen und in Überlegungen übersetzt?
Also Herr Jessen, dazu hat sich die Außenministerin ja eben auf jener besagten Pressekonferenz und dann aber auch nochmal bei ihrem Pressestatement in Tel Aviv ausführlich eingelassen. Auf die Äußerung würde ich Sie verweisen. Ich kann aber sagen, es ist ja so, dass wir die Sorge teilen über die Entwicklung im Westjordanland. Und es ist ein gravierendes Problem, dass es dort gewalttätige Siedler gibt, dass die Siedlungspolitik, die ja völkerrechtlich illegal ist, weiter betrieben wird. Und das ist etwas, was wir nicht nur gegenüber der israelischen Regierung thematisieren, sondern wir haben ja zum Beispiel auch auf EU-Ebene ganz wesentlich Sanktionen gegen gewalttätige Siedler vorangetrieben. Insofern ist es ja nicht so, dass wir da nicht handeln. Das Thema beschäftigt uns natürlich weiter. Und wie gesagt, die Außenministerin hat sich dazu länglich geäußert. Deshalb würde ich Sie jetzt auf die Äußerungen der Außenministerin verweisen.
Herr Jung, Herr Tofinia und dann Herr Lange.
Ja, zwei Fragen nochmal. Warum bleibt die Bundesregierung eigentlich dabei, lediglich auf die Illegalität der israelischen Siedlung in der Westbank hinzuweisen und nicht auf die Illegalität der Besatzung als solche? Das wissen wir ja jetzt.
Was heißt, warum bleibt die Bundesregierung dabei? Ich glaube, wir haben uns immer unzweideutig dazu eingelassen. Ich glaube, ich habe an dieser Stelle auch gesagt, dass die Besatzung natürlich beendet werden muss. Das ist ja angelegt in dem Term Besatzung. Also Besatzung ist völkerrechtlich ja auch etwas, was temporär ist. Nun ist es aber so, dass das ja, und das ist in den Osloer Abkommen ja auch angelegt, dass das einhergehen muss mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Und für diese Lösung, die ja die einzige ist, die am Ende gewährleisten wird, dass Israel und Palästinenser sozusagen in Frieden und Würde und Sicherheit Seite an Seite leben können. Für diese Zwei-Staaten-Lösung setzen wir uns mit Nachdruck weiter ein.
Hintergrund ist das Gutachten aus Den Haag, dass er gesagt hat, die Besatzung an sich ist illegal und darum muss die Besatzung ohne Verhandlungen sofort beendet werden. Das ist ja was anderes, als was die Bundesregierung
gesagt hat. Also wenn ich das Gutachten richtig gelesen habe, Herr Jung, sagt es das nicht. Da gucken Sie nochmal in den Wortlaut.
Hatten wir sogar hier als Thema. Können Sie noch was sagen zu den israelischen Angriffen in Syrien letzte Nacht?
Dazu habe ich jetzt keine Erkenntnisse, die ich hier mit Ihnen teilen kann. Ich kann aber nochmal darauf verweisen, auf den Aspekt, den Sie vorher angesprochen haben, dass, glaube ich, wenn ich den IGH-Wortlaut richtig in Erinnerung habe, dort ja gesagt wird, so bald wie möglich oder as soon as possible, das ist die Formulierung. Insofern stellt es ja auch darauf ab, dass es gewisse politische Entwicklung geben muss, damit das gegeben ist.
So, Herr Tofinier, dann.
Herr Wagner, zwei Fragen zum Westjordanland. Das israelische Militär hat am Wochenende eine amerikanisch-türkische Friedensaktivistin erschossen. Da gibt es eine Reaktion dazu. Und der israelische Premierminister stand letzte Woche am Freitag vor einer Landkarte Israels, wo das Westjordanland zu Israel gezählt wurde. Das heißt, de facto ist er jetzt gegen eine Zwei-Staaten-Lösung, weil es macht nur Sinn, wenn das Westjordanland Teil eines unabhängigen palästinensischen Staates wird. Da hätte ich auch wieder eine Stellungnahme dazu.
Also die Karte, die wir da hinter dem israelischen Premierminister bei einer Pressekonferenz gesehen haben, ist inakzeptabel. Ich habe ja eben nochmal gesagt, für die Bundesregierung ist die Zwei-Staaten-Lösung der Weg, den Nahost-Konflikt zu lösen. Was den Vorgang angeht in Bezug auf die Aktivistin, die da getötet wurde, ist das ein ganz schrecklicher Vorgang, der aufgeklärt werden muss. Und da ist die israelische Armee, da ist die israelische Regierung in der Verantwortung. Und lassen Sie mich auch, weil es jetzt nicht angesprochen ist, auch nochmal in aller Schärfe, aber den Terroranschlag beim Allenby-Grenzübergang verurteilen, den es ja auch am Wochenende gab.
Dann ist Herr Lange dran, bitte.
Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium. Es geht um den Komplex Wasserstoffförderung, Compliance-Vorwürfe. Hätte ich gern gewusst, ob die interne Revision mittlerweile ihre Untersuchung abgeschlossen hat und schon einen Bericht vorliegt. Danke.
Die Untersuchungen laufen noch. Wir gehen aber davon aus, dass wir zeitnah dazu informieren können.
Dann die Standardnachfrage. Was ist zeitnah? Also Spätsommer oder... Also wann?
Ich kann Ihnen dazu aktuell keinen Zeitpunkt nennen.
Herr Rinke, dann Herr Heimbach.
Frage an das Verteidigungsministerium. Herr Müller, können Sie bestätigen, dass Bundeswehrschiffe, also Marineschiffe, jetzt durch die Straße von Taiwan fahren werden in den nächsten Tagen und dass man Peking davon nicht vorab in Kenntnis setzen wird?
Herr Rinke, wir haben das Thema hier am letzten Freitag besprochen und da gibt es keinen neuen Sachstand zu.
Naja, es gibt eine neue Meldung, dass es so ist und deswegen frage ich jetzt nochmal nach. Kein neuer Sachstand hieße, dass Sie es nicht offiziell bestätigen wollen.
Der Sachstand ist dieser, wie Oberst Kollatz am Freitag hier mitgeteilt hat. Wir haben natürlich die Berichte vom Wochenende zur Kenntnis genommen, aber zum Freitag gibt es nichts Neues mitzuteilen. Mitteilen kann ich Ihnen, dass unsere beiden Schiffe im Rahmen des Marineverbandes weiterhin im Bereich Südkorea sind, wo sie aktuell bei der Durchsetzung des Embargos gegen Nordkorea eingesetzt sind. Und danach wird es in Richtung Philippinen gehen. Die Route ist bekannt, das ist also kein Geheimnis. Dort gibt es verschiedene Seeverbindungswege, verschiedene internationale Schifffahrtsrouten, die genutzt werden können. Und wir werden zu gegebener Zeit kommentieren und kommunizieren, welche Route wir nutzen werden.
Herr Wönig dazu.
Herr Müller, also wer trifft denn am Ende die Entscheidung? Ist es der Verteidigungsminister, der das entscheidet, oder wie läuft das dann ab?
Wurde am Freitag hier dargestellt. Danke.
Herr Heimbach. Oder hatte ich jetzt... Drebes. Was gab es dazu?
Heimbach ist da, Drebes ist da.
Entschuldigung, Herr Drebes, so, sorry. Entschuldigung.
Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium zum Krankenhausgipfel, der heute ja stattfindet. Gülde, vielleicht können Sie noch kurz darlegen, mit Blick auf den Zeitplan bei dieser Krankenhausreform, die ja nach wie vor heftig umstritten ist, ob man seitens der Bundesregierung dabei bleiben kann, auch wenn das jetzt schon im parlamentarischen Verfahren ist, wie es da aussieht, ob Sie Signale empfangen, dass man sich da nochmal ein bisschen besser mit den Verbänden verständigen kann, jetzt vielleicht nach dem Gipfel, oder ob es da weiterhin sozusagen umgangssprachlich gesprochen auf Krawall bleibt.
Ich muss um Verständnis bitten. Der Minister trifft sich ja in diesem Augenblick mit den Verbänden zum Krankenhausgipfel und ich kann diesen Gesprächen hier natürlich nicht vorweggreifen und insofern muss es dabei erstmal bleiben. Das müssen wir abwarten.
Dann Herr Steiner, dann Herr Heimbach, dann Herr Rinke.
Aber mit anderem Thema, ne?
Ja, ja.
Gut. Frage ans BMDV bezüglich GSMR-Ausfall im Bahnnetz am Samstag. Was können Sie uns aktuell dazu sagen? Ist dort etwas passiert, was für das BMDV eine größere Bedeutung an der Stelle hat? Und gibt es da Notwendigkeiten, irgendwie nachzusteuern bei der Bahn?
Ich kann den Kenntnisstand, den ich habe, mit Ihnen gerne teilen. Also am Samstagnachmittag kam es im Großraum Frankfurt aufgrund einer technischen Störung zu einem Teilausfall des GSMR-Zugfunks. Der ist ja wichtig auch für die Fernsteuerung der Züge. Dann ist alles sehr geordnet abgelaufen. In so einem Fall kommen die Züge dann im nächsten Bahnhof zum Stehen. Es hat also keine Gefahr für die Passagiere bestanden. Für die Details zu der Ursache wenden Sie sich bitte an die Deutsche Bahn. Die ist gerade auch dran, die Ursachen aufzuklären. Sie können davon ausgehen, dass die Deutsche Bahn solche technischen Störungen sehr ernst nimmt und Sorge trägt, dass sich sowas nicht wiederholt oder wenn die Ursachen genau bekannt sind.
Nachfrage dazu. Nach meinem Kenntnisstand ist das Home Location Register in Frankfurt ausgefallen an der Stelle. Etwas, was eigentlich redundant ausgelegt sein müsste. Zumindest wenn man das Ziel hat, dass eine Infrastruktur, der Betrieb einer Infrastruktur aufrechterhalten werden kann. Gibt es dort irgendwelche Pläne? Ich weiß jetzt nicht, ob das im Rahmen vom Kritisdachgesetz möglicherweise der Fall ist, im Rahmen vom NIS-2-Umsetzungsgesetz oder eben in bahnspezifischen Vorschriften. Irgendwelche Pläne der Bahn dort, weitere Vorschriften, was die Redundanzmöglichkeiten angeht, zu machen?
Also im Detail bin ich da jetzt nicht auskunftsfähig, aber wie gesagt, es handelte sich um eine technische Störung. Das heißt, auch wenn man relativ schnell auch klargestellt, dass hier keinen Hinweis gibt auf Sabotage oder einen Angriff Dritter, die Bahn ist für solche Fälle gut gerüstet. Es gibt Redundanzsysteme. In dem Fall ist auch alles geordnet abgelaufen. Ich verweise aber erneut an die Bahn für operative Details.
Dann ist Hermbach dran, dann Herr Rinke.
Eine Frage ans Verteidigungsministerium. Und zwar hat die Amtsvorgängerin von Herrn Pistorius ein Buchprojekt angekündigt. Ich wollte einmal fragen, also da es ja auch um Ihre Zeit im Ministerium, dem Vernehmen nachgehen soll, wie blickt das Ministerium darauf? Und vielleicht einfach als Info, gibt es da Vorschriften zu Geheimhaltung, Vertraulichkeit, was solche Dinge angeht?
Also zu einem privaten Buchprojekt habe ich gar nichts zu kommentieren. Und selbstverständlich gibt es für uns alle, für alle, die im Geschäftsbereich BMVG tätig sind, Geheimschutzauflagen. Und diese enden in der Regel auch nicht mit Ende des Arbeitsverhältnisses oder mit der Tätigkeit.
Trotzdem möchte ich nochmal nachfragen. Natürlich ist es vielleicht ein privates Buchprojekt, aber es betrifft ja Ihr Ministerium.
Das ist ein privates Buchprojekt. Punkt.
Dazu Herr Steiner.
Ja, ich wollte mal ganz kurz nachfragen. Ich vermute, Verschlusssachenanordnung und Ähnliches ist ja BMVG und BMI üblicherweise. Sie haben gerade gesagt, das endet nicht mit Ende der Amtszeit, aber es ist ja auch eine Klassifikationsfrage, auf welcher Stufe man ist. Ministerwissen ist ja etwas anders geregelt als anderes Wissen eines üblichen Bediensteten in Ministerien. Wie lässt sich das klären? Also in so einem Projekt muss jetzt Frau Lamprecht, wenn sie ein Buch schreibt, sich mit dem BMVG zusammensetzen, um zu klären, was sie dann veröffentlichen darf und was nicht? Oder wie ist das ganz praktisch geregelt?
Da wir es hier mit einer Ankündigung, jedenfalls nach meiner Kenntnis zu tun haben, habe ich hier keine Informationen, wie sowas praktisch umgesetzt wird. Aber Fakt ist eins, öffentliche Informationen sind öffentlich, eingestufte Informationen sind eingestuft. Und daran ändert doch nichts, auf welcher Ebene jemand tätig ist.
Das heißt, ich kann aus Ihren Worten schließen, dass Frau Lamprecht sich bislang nicht mit dem BMVG in Kenntnis gesetzt hat, um irgendwie ein Clearing möglicher vertraulicher Informationen vorzunehmen.
Diesbezügliche Absprachen sind mir nicht bekannt.
Herr Rinke, dann Herr Jung.
Ich habe eine Nachfrage zum Rentenpaket 2. Am Wochenende haben sich der Kanzler und der Finanzminister zu dem Thema geäußert. Frau Ungrath, ich hätte ganz gerne gewusst, wie Ihr Minister dazu steht. Fordert er und setzt er sich dafür ein, dass die Grünen-Fraktion jetzt auch grünes Licht gibt, damit das Rentenpaket 2 jetzt im Bundestag beschlossen werden kann? Der Kanzler hat ja darauf verwiesen, dass es noch vor dem abschließenden Haushaltsberatung beschlossen werden sollte.
Der Minister hat sich ja prinzipiell dazu geäußert, dass er, wie wichtig er das Rentenpaket findet. Und darüber hinaus habe ich hier nichts hinzuzufügen. Die Fraktion ist eine Fraktion und der Minister ist ein Minister.
Darf ich nochmal nachfragen? So, Umsetzung so, wie das Rentenpaket jetzt vorliegt oder mit Änderungen?
Das glaube ich hier nicht. Das ist nicht mein Bereich, das hinzuzufügen. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich.
Herr Jung.
Ja, nochmal ein Thema Ukraine, Russland, aber ein anderer Aspekt. Hebestreit war das Thema Transgas, also die russische Pipeline, die durch die Ukraine nach Europa führt. Thema bei den Gesprächen. Der russische Präsident hat letzte Woche gesagt, er hat ein großes Interesse, den Vertrag zu verlängern, der jetzt ja Ende des Jahres ausläuft. Die Ukraine hätten kein Interesse, aber er höre von Europäern, dass die daran Interesse hätten. Welche Haltung hat die Bundesregierung zu der Pipeline?
Das Gespräch war unter vier Augen. Insofern kann ich nicht genau sagen, welche Themen angesprochen worden sind. Das Thema ist mir bisher im Zuge oder im Zusammenhang mit dem Gespräch zwischen dem Bundeskanzler Herrn Zelensky nicht begegnet. Da muss ich mich schlau machen.
Dann probiere ich es mal bei Frau Ungrad. Sie sind ja auch für Energie spezialisiert. Hat die Bundesregierung Interesse daran, dass die Transgas-Pipeline offen bleibt, also dass die Ukraine mit den Russen den Vertrag verlängern zur Durchleitung? Und welche Auswirkungen hätte das Ende der Pipeline für die deutsche Versorgung?
Das ist eine Gesprächssituation, die Russland und Ukraine betrifft, beziehungsweise die Ukraine in dem Fall. Wir sind mit den anderen europäischen Ländern und innerhalb und mit der Kommission in Gesprächen, wie wir eine europäische Versorgung von Gas sicherstellen können innerhalb von Europa. Es betrifft auch Überlegungen natürlich zur Unterstützung der Ukraine, aber hier liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Wenn das der Fall ist, dann tritt das ein. Das sind zu viele Spekulationen. Aber wir sind in Gesprächen dazu, generell zu einem sicheren europäischen Energiesystem. Und dazu gehört die Ukraine auch dazu.
Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was die Haltung zu der Pipeline ist. Hat Europa Interesse daran, dass die Durchleitung durch die Ukraine bestehen bleibt?
Ich habe gesagt, da habe ich mich klar dazu geäußert, dass das Gespräche sind, dass eine Ukraine muss das lösen und dass die Ukraine, dass ein Problem zwischen Ukraine und Russland, das gelöst werden muss. Und wir sind zuständig, egal welche Entscheidung das ist, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht zuständig, sondern gemeinsam mit der Europäischen Kommission, gemeinsam mit den anderen europäischen Ländern die Sicherung der Energieversorgung in Europa sicherzustellen.
Mit Blick auf die Uhr würde ich mal fragen, wer hat noch Fragen? Eins, Herr Rinke, Sie hatten noch eine Frage, Herr Jessen und Herr Hönig. Das sind dann die letzten Fragen, die wir nehmen. Und Herr Jessen, was war zu dem Thema oder neues Thema? Herr Jessen, zu diesem Thema oder ein neues Thema?
Zu diesem Thema, bitte. Sie sagten, das sei, Frau Ungrad, das sei Sache der Ukraine und Russlands. In der Vergangenheit gab es ja aber auch schon häufiger zwischen Ukraine und Russland Komplikationen und Unstimmigkeiten. Da hatte in der Vergangenheit die damalige Bundeskanzlerin Frau Merkel vermittelt, ist eine solche, wir haben eine andere Situation, Angriffskrieg, aber ist eine solche vermittelte, auch im eigenen Interesse, Tätigkeit der Bundesregierung in diesem Fall ausgeschlossen?
Wie Sie richtig sagen, das ist jetzt eine komplett andere Situation. Damals ging es darum, Gespräche zu Durchleitungsgebühren durch die Ukraine und verschiedene andere Aspekte, damit das Gas zum Beispiel durch die Ukraine weitergeleitet werden kann nach Europa. Die Situation oder in die Ukraine selbst. Diese Situation ist jetzt durch den Angriffskrieg durch Russland komplett anders. Insofern ist es eine erster Linie ukrainische Angelegenheit.
Danke. Dann Ihre Frage bitte. Danach Herr Hönig.
Kamil Kowalczyk von Bloomberg. Die Frage richtet sich an das Kanzleramt, BMF und BMWK. Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi hat heute seinen Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union veröffentlicht. Und darin fordert er oder empfiehlt eine gemeinsame Schuldenaufnahme. Also im Endeffekt würde das Programm Next Generation EU verlängert werden oder zum Standard werden. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Wie Sie ja zu Recht sagen, ist der Bericht heute veröffentlicht worden. Insofern wird er bei uns erstmal gründlich ausgewertet, bevor wir uns dazu äußern. Aber Sie wissen auch, welche verfassungsrechtlichen Vorgaben der Bundesregierung gemacht worden sind in diesem Zusammenhang und die gilt es auch zu berücksichtigen.
Dann Herr Hönig und dann Herr Rinke.
Ja, Frage ans BMAS. Herr Ehrentraut, der Minister hat ja einen Brief geschrieben an die Mindestlohnkommission und gefordert, dass die Mindestlohnrichtlinie der EU umgesetzt werden möge. Da geht es um diesen Referenzwert von 60% des Medianlohns. Was passiert eigentlich, wenn die Mindestlohnkommission das nicht macht?
Also, der Minister hat sich ja heute Morgen im Fernsehen geäußert und dementsprechend gesagt, dass die europäische Mindestlohnrichtlinie bis 24. November umgesetzt werden muss. Und wie Sie sagen, das Kriterium der 60% des Bruttomedianlohns ist für ihn das geeignete Mittel, um diesen Vorgaben zu entsprechen. Ganz wichtig, die Mindestlohnkommission ist natürlich unabhängig. Das ist eine Kommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern. Und wie Sie wissen, ist die letzte Entscheidung nicht einstimmig gefallen. Das haben wir sehr bedauert, insbesondere der Minister. Der Minister hat heute im Fernsehen aber auch deutlich gemacht, dass wenn die Mindestlohnkommission bzw. das Kriterium nicht genügend Berücksichtigung finden würde, das Recht geändert werden würde. Das will er aber nicht, das hat er heute auch deutlich gemacht. Deshalb hat er diesen Brief geschrieben, um nochmal an diese EU-Richtlinie zu erinnern.
Also das Recht geändert werden müsste dann also bezüglich der Verfasstheit der Mindestlohnkommission?
Nein, ich würde vorschlagen, dass wir da erstmal abwarten, welchen Vorschlag die Mindestlohnkommission dann auch macht. Alles Weitere bleibt abzuwarten.
Dazu noch eine Frage von Herrn Steiner.
Ja, Herr Ehrentraut, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, hält der Minister das ja für zwingendes EU-Recht. An der Stelle kommen Sie ja dann gar nicht drum rum, wenn das Ergebnis nicht erzielt wird, dann eine entsprechende rechtliche Änderung vorzunehmen, respektive das Ergebnis zu erzwingen, was europarechtlich vorgeschrieben ist.
Richtig, aber ich werde heute leider nicht Ihnen darlegen können, wie genau was geändert werden müsste.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann die letzte Frage von Herrn Rinke.
Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit, Frau Ungrath. Es geht um das Thema Intel und die Milliardeninvestitionen in Magdeburg, für Sie, die sich ja sowohl der Kanzler als auch der Wirtschaftsminister stark eingesetzt haben. Jetzt gibt es in den letzten Tagen immer wieder Meldungen, dass sich bei Intel die Planung wohl verstärken, dass man entweder auf die Fabrik ganz verzichtet oder das Investitionssumme auf jeden Fall deutlich zurückschraubt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler und der Wirtschaftsminister von dem Unternehmen über solche Pläne informiert werden und was die Bundesregierung zu tun gedenkt.
Also erstmal ist das eine privatwirtschaftliche, wäre das eine privatwirtschaftliche Entscheidung, aber Sie können davon ausgehen, dass in einer so wichtigen und auch weitreichenden Frage eben auch die Bundesregierung informiert ist. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was bei Intel sich zuträgt.
Ich würde noch ergänzen, dass wir uns an diesen Spekulationen jetzt nicht beteiligen, wer wo was gesagt hat. Grundsätzlich beteiligen wir uns daran nicht. Wir haben ja auch keinen neuen Stand. Die Beratung und Prüfung im beihilfrechtlichen Verfahren, zuwendungsrechtlichen Verfahren, die laufen. Hier sind wir auf Kurs. Es ist ja ein normales Verfahren und die Vorbereitung für die Notifizierung sind im vollen Gange. Das ist, was für uns entscheidend ist. Jetzt erstmal.
Darf ich nochmal nachfragen bei Herrn Hebestreit? Macht sich denn der Kanzler Sorgen, dass dieses Prestigeprojekt, was er ja immer wieder anführt, doch ernsthaft gefährdet sein könnte?
Von diesen Sorgen kann ich Ihnen nicht berichten.
Steiner.
Frau Ungrath, nur damit ich es richtig verstehe, müsste das beihilferechtliche Verfahren neu gestartet werden? Sollte es sich um eine verminderte Investitions- und damit auch eine verminderte Beihilfesumme handeln? Oder würde das Verfahren einfach nur abgeändert werden können?
Also das sind ja dann Spekulationen. Wenn Sie sagen, wenn dann, dann würden wir dann das machen. Und zu technischen Voraussetzungen, das kann ich Ihnen nicht sagen, was da jetzt generell was gemacht wird. Aber ich würde mich auch konkret nicht dazu äußern, weil das ja dann wieder in dem Bereich der Spekulationen ist. Wir gehen jetzt davon aus, dass das jetzt stattfindet. Wir haben jetzt keine anderen Erkenntnisse. Insofern läuft dieses beihilferechtliche Verfahren, so wie es ist, weiter.
Das war eine abstrakte beihilferechtliche Frage, bei der ich gehofft habe, dass Sie mir sie schlicht beantworten können, ob eine Veränderung in der Investitionssumme also eine Neuantragstellung notwendig macht. Aber dann frage ich es anders. Käme Ihnen das nicht ganz gelegen? Denn die Mittel dafür sollen ja großteils aus dem KTF kommen und die Minderausgaben müssen ja auch noch gefunden werden.
Nein, das ist überhaupt nicht unsere Auffassung. Wir wollen ja etwas erreichen. Wir wollen ja Intel unterstützen und das, was dort produziert wird, unterstützen. Also insofern unterstützen wir Intel weiter und wollen die Wirtschaft und die Industrie auf diesen, den Industriezweig auf diesem Gebiet unterstützen. Wir verlocken da nicht aufgrund von geringeren Summen. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall.
So, damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch. I'm thinking.